Es überwältigt mich jedes Mal, wenn ich vor so einer Versammlung stehe, der Gedanke, dass der Herr Himmels und der Erden mitten unter uns ist. Der Herr Jesus hat gesagt, ich, wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, bin ich mitten unter ihnen. Und weil er da ist, können wir auch mit ihm reden. Und das wollen wir jetzt tun. Herr, gib, dass wir nicht Menschenworte hören. Gib, dass die Stimme des guten Hirten, deine Stimme, gehört wird. Amen. Wir sprechen hier vom Sinn des Lebens in verschiedenen Abteilungen. Und da heißt das Thema heute Abend, Leben in der Familie. Als ich meiner Frau über den Vortrag sprach, da hat sie immer gesagt, du musst das auch noch sagen, und das auch noch, und das auch noch. Schließlich habe ich gesagt, wenn ich alles sagen will, dann bin ich morgen früh noch dran, und sie sind alle weggelaufen. Und darum kann ich nur sagen, was so die Hauptsache ist, und Ihnen raten, fangen Sie mal selber an, das Neue Testament zu lesen, dass Sie die Wahrheit Gottes kennenlernen. Jetzt will ich erstens davon reden, was die Familie eigentlich sein soll. Aber verzeihen Sie, habe ich hier Familienväter und Mütter vor mir oder Frauenverein von Witwen, oder darf ich mal bitten, dass alle die, die jetzt noch verheiratet sind, ihre rechte Hand heben, dass ich eine Ahnung habe, was überhaupt los ist. Na, das sind genug, danke. Also, erstens, was eine Familie überhaupt sein soll. Sehen Sie, die modernen Psychologen sagen uns unablässig, das Kennzeichen des modernen Menschen sei seine große Einsamkeit. Der moderne Mensch ist so einsam. Wir leben unter unendlich vielen Menschen, aber man ist einsam. Es kann ein Mann neben der Frau herleben und beide sind völlig einsam. Ein junger Kerl sagt mir, ich habe keinen Menschen, mit dem ich mich mal richtig aussprechen könnte. Ich habe mal eine kleine Novelle gelesen, die bewegt mich immer wieder, von einem Zirkusclown, der in die Manege des Zirkus tritt und die Leute mit seinen Späßen unterhält, dass sie sich totlachen. Und eines Abends kriegt er gerade vor dem Auftreten ein Telegramm, dass seine Frau, die er sehr liebt, bei einer Operation gestorben ist. Er kann das Telegramm gerade noch in die Tasche stecken, dann muss er auftreten. Und dann steht er da in dem Zirkus und die Leute lachen sich tot über seine Späße und merken nicht, dass ihm dabei die Tränen übers Gesicht laufen. Und da habe ich gedacht, so lebt der Mensch von heute. Moment, ist da noch Platz irgendwo, ja? So, und die anderen gehen jetzt auf die Galerie, was jetzt noch kommt, nicht? Gehen Sie mal vor. Führen Sie jetzt keine mehr in die Kirche rein, nicht? Was jetzt noch kommt. Er ist ganz allein mit seinem Schmerz. Um sich sieht er nur die lachenden Leute. Und da dachte ich, ein Bild des nun hören wir mal auf mit all den Sachen. Heute Abend ist eine Unruhe im Bau. Ein Bild des modernen Menschen. Wir spielen alle irgendeine Rolle. Der sichere Mann. Der Mann, der da sitzt und den Mund nicht auftut, wenn gesungen wird. Der Mann, der sicher durchs Leben geht. Und da drin, todeinsam, schreit nach ein bisschen Liebe und findet sie nicht. Die tüchtige Frau, sie schwätzt, sie lacht mit ihren Nachbarn, aber ihr Herz weint eigentlich beständig in ihrer Einsamkeit. So sagen uns die modernen Psychologen, so ist der Mensch von heute. Das ist nicht erst heute so. Im Grunde war der Mensch immer einsam. Ist da noch irgendwo ein Platz? Rücken Sie mal ein bisschen rein, dass der Herr auch noch sitzen kann. Hier ist noch ein Platz, hier ist noch ein Platz. Man sagt mir immer, ich soll einfach weiterreden. Aber das Reden ist nicht, wie wenn es regnet. Es regnet einfach weiter, nicht? Aber so kann man nicht verkündigen. Da brauche ich Ihre ganze Aufmerksamkeit. Jetzt kommt noch ein ganzer Verein. Sollen wir die da vorne hinholen noch? Dann gehen Sie mal ganz rasch durch. Gehen Sie mal ganz rasch durch. Morgen singen wir 5 Verse. So, können wir jetzt wieder zuhören. Ich sage, das war immer schon so. Sehen Sie, die Bibel erzählt eine ergreifende Geschichte, wie der Herr Jesus in so ein Spital kommt, das an einem Heilbrunnen gebaut war. Und da findet er einen Mann, der sagt ihm, ich liege hier schon 38 Jahre. Und dann kommt das Sätzlein, ich habe keinen Menschen. Er hat viele Bekannte, wissen Sie, Nachbarn, aber keinen Menschen. Verstehen Sie das? In der Bibel wird erzählt von einem Mann namens Hiob, der hat lange vor Christi Geburt gelebt. Der kommt in großes Unglück. Da sagt seine Frau ihm ins Gesicht, was hilft dir deine Frömmigkeit? Seine Freunde reden an ihn hin, ganz dumm. Und in all dem ist der Mann tot einsam in seinem Elend. Es versteht ihn keiner. Ja, lieben Freunde, die Bibel sagt, der erste Mensch, den Gott geschaffen hat, war schon einsam. Wissen Sie, wie er hieß? Adam. Da hat Gott selber gesagt, dass der Mann einsam ist. Da hat Gott gesagt, es ist nicht gut, dass dieser Adam allein ist. Und dann fährt Schöpfer Himmels und der Erden, der spricht und die Planeten rollen auseinander. Dieser gewaltige Gott sieht die Einsamkeit des Adam und sagt, das ist nicht gut. Ich will ihm eine Gehülfin machen, die um ihn sei, ihr Ehefrauen. An meiner Hochzeit hielt einer eine Tischrede, da sagt er, da hat Gott gesagt, ich will ihm eine Gehülfin machen, die um ihm sei. Nicht eine Herrin, die über in den Pantoffel schwingt. Nicht eine Sklavin, die ihm dienen muss. Nicht eine Nebensache, die neben ihm ist. Sondern eine Gehülfin, die um ihn ist. Und dann gab Gott dem Adam die Eva. Und dann, das ist wunderschön, heißt, er segnete sie. Was meinen Sie, wenn der lebendige Gott segnet? Das war eine Trauung. Er segnete sie und sprach, seid fruchtbar und mehret euch. Sehen Sie, da schuf er die Familie. Die Familie stammt also aus dem Paradies. Und wenn es richtig wäre, müsste jede Familie ein Stücklein Paradies sein. Ihr Männer, ihr Frauen, sind ihre Familien, ihr jungen Leute, ist bei euch zu Hause Paradies. Wir lernen hier zwei Sachen über die Familie. Erstens, sie ist eine Stiftung Gottes. Das ist also nicht ein Contrat social, ein bürgerlicher Vertrag, sondern eine Stiftung Gottes. Des Gottes, der lebt und über seine Ordnungen wacht. Und zweitens, die Ehe ist geschaffen, damit man sich erlöst aus der Einsamkeit. Nicht? Ehe soll Erlösung aus der Einsamkeit sein. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Gehilfin machen. Ehe und Familie, Stiftung Gottes und Erlösung aus der Einsamkeit. Das soll eine Familie sein. Prüfen Sie sich, ob Ihre Familie so aussieht. Jetzt kommt mein zweiter Teil. Den überschreibe ich die Katastrophe. Spreche ich laut genug, ihr Leute ganz hinten? Danke. Sehen Sie, die Bibel sagt uns, dass diese erste Familie aus der Ordnung Gottes herausfiel und mit ihr die ganze Menschheit, die von ihr abstammt. Die Bibel sagt, am Anfang der Menschheitsgeschichte steht eine Urkatastrophe, wo der Mensch aus den Ordnungen Gottes fiel. Wir nennen es den Sündenfall. Ich setze mal voraus, dass Sie die Geschichte kennen, wie Gott einen Baum bestimmt und sagt, von dem sollt ihr nicht essen. Und wie die Eva anfängt, dem Adam zuzureden. Soll das Gott wirklich gesagt haben? Ich hab's anders sagen hören von der Schlange. Die Eva fängt an und redet dem Adam ein. Nein, bitte nicht, lassen Sie jetzt nicht mehr durch die Kirche laufen. Bitte nicht mehr durch die Kirche. Lassen Sie mich, ich kann da nicht weiterreden, wenn das so... Alles erst mal nachgucken. So, sind wir alle wieder dabei? Schön. Wir freuen uns, dass Sie gekommen sind. Das wollen wir doch eben sagen, nicht? Dann noch so ein bisschen junges Volk da vorne sitzt. Macht sich gut. Ja. Aber nun hören Sie wieder alle zu. Verstehen Sie, so fängt es immer wieder an, dass der Mann oder die Frau sagt, komm, wir wollen uns nicht kümmern um Gottes Gebote. Man kann nicht so ernst sein. Man kann sich so genau nehmen. Und dann geht's weiter, dann sagt der Adam, wir verstecken uns vor Gott. Und dann verstecken sich hinter den Büschen des Gartens. Ich habe ein junges Mädchen gekannt, die gehörte dem Herrn. Dann hat sie einen gottlosen Mann geheiratet und sagte, ich hoffe, ich werde ihn auf die Seite des Heilandes ziehen. Aber der Mann hat's gemacht wie Adam, komm, wir laufen Gott weg. 10 Jahre später waren sie beide Gott weggelaufen, versteckten sich vor ihm, nicht hinter Büschen des Gartens, sondern in modernen Weltanschauungen. Heute macht man das ein bisschen anders, nicht? Da sagt man, die Pfarrer taugen nicht und die Dogmen der Kirche und Naturwissenschaft, das sind alles Büsche des Gartens, wo man sich versteckt vor Gott, wenn man weggelaufen ist. Und dann war die Familie auf einmal draußen vor dem Paradies, der Adam und die Eva. Da fanden sie sich in einer verfluchten Welt. So steht in der Bibel, verfluchten Welt, in der der Teufel sein Werk hat. Und dann bekamen sie Kinder. Einen ganzen Haufen, die Bibel nennt viele, aber sie erzählt von Zweien, die fielen sie auf die Nerven und dann schlug der Kain den Abel tot. Was war aus der Familie geworden? Sie sollte eine Gottesordnung sein und war eine Teufelsordnung geworden. Sie sollte Erlösung aus der Einsamkeit sein. Und jetzt war jeder bloß noch tiefer in die Einsamkeit gestoßen. Irgendwo irrt der Kain herum. Adam und Eva wissen sich nichts mehr zu sagen. Tod einsam. Aus dem Paradies ist Hölle geworden. Und wie viel solche Familien mag es in Erlenbach und Zürich geben? wo aus der Gottesordnung eine Teufelsordnung geworden ist, weil man sich quält. Mir sagte neulich ein Mann, wissen Sie, ich kann schon nicht sehen, wie meine Frau ihre Suppe schlürft. Das regt mich schon auf. Verstehen Sie, so kann man sich quälen, eine Teufelsordnung geworden, aus der Gottesordnung. Wo die Kinder sagen, die Alten leben uns etwas vor, machen wir uns selbstständig. Ich denke, eine Familie, wo ich beim Vater saß, da kam der Sohn herein, so ein 17-Jähriger. Da fuhr der Vater auf, wenn ich bloß diesen schlaksigen Kerl sehe, werde ich schon nervös. Verstehen Sie, alles auseinander. Das ist die Folge vom Sündenfall. Oh, meine Freunde, da ist der Mensch wieder in die Einsamkeit gekommen. Und es ist nun so weit, dass heute Menschen aufstehen und sagen, ja, so steht's. Dann hat's ja gar keinen Wert, die alten Ordnungen noch aufrecht zu erhalten. Dann lasst uns mit der Familie Schluss machen. Wir brauchen neue Ordnungen auf dem Gebiet des Verhältnisses der Geschlechter. Wir brauchen neue Ordnung. Wir brauchen neue Sexualordnung, neue Erotik, neue Ordnung des Zusammenlebens. Das verkündigen christliche Ärzte sogar. Das ist also der Abschnitt, den ich überschrieben habe, die Katastrophe. Und jetzt kommt mein dritter Abschnitt, die Not. Tatsächlich sind heute alle Ordnungen aufgelöst. Als ich Pfarrer wurde in der Großstadt, als junger Mann, da war ich erschüttert. Sonntags, wurden die Kinder zur Taufe gebracht. Von 20 Kindern kamen 15 aus unordentlichen Verhältnissen. Da war der Vater ein Trinker und kam nicht mit. Oder die Mutter war weggelaufen oder sie hatten Krach. Oder es war ein uneheliches Kind. Von 20 waren 5 in einer richtigen Familie geboren. Ging mir damals auf, welch ein Chaos auf diesem Gebiete über uns hereingebrochen ist. Und nun ist es doch so, dass der Mensch immer noch einsam ist, nicht? Und mit der Einsamkeit verbündet sich nun die stärkste Macht in unserem Leben, das ist der Geschlechtstrieb. Der Geschlechtstrieb ist die stärkste Macht im Leben. Es verbündet sich mit der Einsamkeit und man sucht Erlösung aus der Einsamkeit. Ach, da könnte ich Ihnen 1000 Romane erzählen. Da sagt der Chef seiner Sekretärin, ich bin so einsam, meine Frau versteht mich nicht und Sie haben so Verständnis für mich und dann brechen die Dämme. Denk an einen jungen Mann, der durch ein übles Mädel in Unglück geriet. Er saß weinend vor mir, der starke Kerl, und sagte, ein Sonntagnachmittag in Essen, ich war so alleine. Ich wusste nicht, wohin. Und da bin ich an das Mädel geraten. Und jetzt zieht sie mich ins Unglück. Ich werde sie nicht mehr los. Ich kann das meinen Eltern nicht erzählen. Das sind so ordentliche Bauern im Lippischen. Eine Einsamkeit an einem Sonntagnachmittag. Ich bin so einsam, nicht? Fast alle trüben Liebesgeschichten fangen so an. Ich bin so einsam und du hast Verständnis für mich. So fangen die Ehebrüche an, so fangen all die trüben Geschichten an. Und von allen Filmen, in allen Kinos, in jedem modernen Roman wird uns gesagt, du hast ein Recht auf die Liebe. Du hast ein Recht auf deinen Körper. Lass dir von vorn nicht dummes vorreden. Und nun sind wir in eine sexualisierte Welt geraten. Es wird einem manchmal übel. Wenn einer Seife verkaufen will, dann kann er sich im Plakat nur so feststellen, dass ein Bikini-Mädchen die Seife hinhält, nicht? Und wenn ich Kaffee verkaufen will, dann muss mindestens drei halbnackte Mädels den Kaffee anpreisen. Anders geht's gar nicht mehr. Mich hat am meisten erschüttert, wie ich einmal hörte, dass die Polen einen grauenvollen Film gedreht haben von deutschen KZs, von Konzentrationslagern, Berge von Leichen, das Grauen. Und dann hat Hollywood diesen Film übernommen unter einer Bedingung, dass einige Liebesgeschichte und einige Schlafzimmerszenen eingeblendet würden. Sonst käme ja kein Mensch. Sehen Sie, die Erotik über dem Grauen. Spreche ich langsam genug oder spreche ich zu schnell? Verstehen Sie mich? Langsamer, gut, ich gebe mir Mühe, ja. Wenn man nun in Hamburg durch die Reeperbahn oder in Zürich oder in Paris durch ein Vergnügungsviertel geht, dann hat man das Gefühl, wie gut, dass unsere Zeit die alten Ordnungen zerbrochen hat. Freiheit, kling lang Gloria. Jahre Arbeit in einer Großstadt haben mir gezeigt, dass hinter diesem Gloria lauter Not ist. Auf dem Gebiet im Verhältnis der Geschlechter ist heute eine schreiende Not. Und ich will Ihnen sagen, was ich entdeckt habe. Die Not besteht darin, dass man nicht mehr weiß, was ist eigentlich gut und was ist böse. Dass man das nicht mehr weiß. Ist vorehelicher Geschlechtsverkehr gut oder böse? Ist Homosexualität gut oder böse? 80% schreien, das ist doch nicht dabei. Ist die lesbische Liebe, das Mädchen einander lieben, gut oder böse? Ist Ehebruch, wenn's nicht recht klappen will, gut oder böse? Ich sehe im Geist noch so eine vor mir, die sagt, Herr Pfarrer, ich liebe einen anderen Mann, aber die Liebe ist eine Himmelsmacht und was vom Himmel kommt, ist gut. Nicht? Da liegt die Not, wir wissen nicht mehr, was ist gut und was ist böse. Da stand vor einiger Zeit so ein Pärchen vor mir, so ein richtiges Flittchen, sagen wir. Der Leichtsinn war in ihr Gesicht geschrieben. Und da sagte ich, ja, was mit euch los ist, das sieht ein Blinder auf 7 Kilometer Entfernung. Und da grinst mich dieses Mädel an und sagt, da ist doch nichts dabei. Verstehen Sie den Ausdruck in der Schweiz? Das ist doch nichts dabei. Und da sagte ich, Moment mal, wer hat eigentlich zu bestimmen, ob was dabei ist? Wer hat eigentlich zu sagen, was gut und böse ist? Wer hat darüber zu befinden? Der Pfarrer? Nein. Tante Auguste auch nicht. Die Großmutter? Nein. Wer hat denn zu sagen, was gut ist, was böse ist? Meine Freunde, es gibt nur einen, der darüber zu bestimmen hat. Und das ist der lebendige Gott. Ich bitte das junge Volk, namentlich auf der Galerie, jetzt mir atemlos zuzuhören. Wenn es keinen Gott gibt, wenn Gott, der Schöpfer, nicht lebt, dann können sie tun, was sie wollen. Dann wischen sie meine Worte vom Tisch. Dann können sie mit ihrem Leib auch tun, was sie wollen. Wenn es keinen Gott gibt. Aber dann müssen sie auch drauf sterben, dass sie von Gott nichts wissen wollen. Wenn es aber einen lebendigen Gott gibt, dann hat er zu sagen, was gut ist und was böse ist. Leuchtet ihnen das ein. Sehen Sie, für einen jungen Menschen ist hier die Entscheidung Gott gegenüber. Sie können tun, was sie wollen, dann sagen sie aber Gott endgültig ab und riskieren es, in sein Gericht hineinzulaufen. Wenn aber Gott lebt, dann haben sie zu fragen, was will Gott auch auf dem Gebiet des Geschlechtlichen? Sie können nicht sagen, ich glaube an Gott und ich tue, was ich will. Das geht nicht. Ich sage noch einmal, hier fallen große Entscheidungen. Und nun sage ich Ihnen, Gott lebt wirklich. Gott lebt wirklich. Er ist eine Handbreit neben Ihnen und kennt Ihr Leben. Sie mit den grauen Häuptern, er kennt Ihr Leben. Die Blätter Ihres Lebens liegen aufgeschlagen vor ihm. Und wenn Sie mich fragen, woher weißt du, dass Gott lebt, dann sage ich, er hat sich geoffenbart in Jesus. Seit Jesus gekommen ist, kann man Gott nicht mehr leugnen. Und darum haben sie zu fragen, was hat denn Gott auf diesem Gebiet gesagt und was will er? Das ist jetzt mein vierter Punkt. Was ist der Wille Gottes? Auf dem Gebiet der Beziehung der Geschlechter. Ich möchte Ihnen drei Dinge ganz kurz sagen. Nicht meine Ideen, verstehen Sie, sondern den Willen Gottes. Sie können ihn beiseite schieben, dann schieben Sie Gott mit weg. Was ist der Wille Gottes? Vierter Punkt, nicht? Erstens, A, Gott sagt Ja zu unserer Geschlechtlichkeit. Gott bejaht unsere Geschlechtlichkeit. In der Bibel steht, Gott schuf sie einen Mann und eine Frau. Es ist nicht so, dass gewissermaßen alles, was von der Brust abwärts ist, tabu ist und unanständig. Dummes Zeug! Gott schuf sie einen Mann und eine Frau. Und die Bibel spricht sehr offen davon, wie Gott will, dass wir rechte Frauen und rechte Männer sind. Zweitens, AB, Gott schützt die Geschlechtlichkeit durch einen Zaun. Und dieser Zaun ist die Ehe. Ein großer amerikanischer Psychologe hat gesagt, der selber gar kein Christ ist, es gibt auf dem Gebiet kein größeres Wort als das Wort der Bibel, Gott schuf sie einen Mann und eine Frau. Gottes Wille ist die Ehe, der Treue, die richtige Ehe, wo Mann und Frau eins werden. Und C, Gottes Wille ist eine reine Jugend. Das ist völlig unmodern, aber ich versichere Ihnen, dass Gott sich um Modemeinungen nicht kümmert und dass sie einmal gerichtet werden von Gott nicht nach Modemeinungen, sondern nach seinem Gebot. Gott will eine reine Jugend. Lassen Sie mich mal eben, liebes junges Volk, ich sehe Sie nur so von Ferne, hören Sie zu, da schlafen Sie da oben, sind Sie bei? Ja, schön, danke. Ich habe ja ein paar Junge jetzt auch hier. Lassen Sie mich eben kurz den Gedanken der Bibel sagen. Die Bibel sagt etwa so, dass ein 14-jähriger Junge, du, Gott hat eine Ehepartnerin für dich bestimmt. Mach die Augen auf, dass du an die gerätst, die Gott für dich haben will. Und der sollst du jetzt schon die Treue halten, die du noch gar nicht kennst. So etwa zeigt das Alte Testament das Verhältnis. Mensch, halt dich rein für die ganz große Liebe. Sie haben diese drei Punkte mitgekriegt. Der Wille Gottes, ja zur Sexualität. B, Gottes Zaun und Schutz, die Ehe, der große Ehe der Treue. C, eine reine Jugend. Die Vorbereitung ist auf Ehe. Das ist der Wille Gottes, nicht meiner. Das hätte keinen Sinn, wenn ich meine Ideen verzapfte. Und ich, verzeihen, dass ich so schreien muss, aber sonst verstehen die mich nicht da hinten. Ihr Herz stimmt dem zu. Der schmutzigste Kerl sagt im Grunde, so wär's schön, wenn's alle so hielten. So wäre es richtig, reine Jugend, ganz große Liebe der Ehe, die für ein Leben lang hält. So wär's richtig. Der Wille Gottes ist klar. Aber. Und dann höre ich das Aber. Wer kann das? Und wer hat das gehalten? Und nun erzähle ich Ihnen eine Geschichte aus der Bibel. Der Herr Jesus, ich hoffe, ich habe es noch nicht erzählt in den Tagen. Der Herr Jesus stand mal und redete. Und da kommt auf einmal ein Volkshaufe an. Er muss sein Reden unterbrechen. Und der Volkshaufe war doll gemischt. Priester, Schriftgelehrte und blödester Pöbel, alles durcheinander. Und die schleppen eine junge, hübsche Frau an. Ich sehe die Szene vor mir, wie sie die Bluse zerrissen haben. Und dann schleppen sie die vor den Sohn Gottes und sagen, Herr Jesus, die haben wir ertappt im Ehebruch. Und in Gottes Gebot steht, dass Ehebrecher gesteinigt werden. Du bist immer so barmherzig. Sag, hat die den Tod verdient? Hörförmig dieses Schweigen über der Menge, knisternd. Und dann sagt Jesus, ja, die Ehebrecher sind Gott greulich und sie hat den Tod verdient. Ah, Moment, wer von euch ohne Sünde ist, der soll jetzt den ersten Stein werfen. Und dann bückt sich Jesus und schreibt in den Sand. Irgendetwas, ich weiß nicht. Und nach langer Zeit richtet er sich auf. Und da hat die Menge sich verlaufen. Die Bibel sagt, sie gingen hinaus von ihrem Gewissen überführt. Sie entdeckten alle, wir sind unrein. Alten Leuten fielen Jugendsünden ein, anderen ihre Fantasien, dunkle Heimlichkeiten. Sie gingen davon, von ihrem Gewissen überführt, nur die Frau steht noch da. Darf ich mal fragen, ob einer in der Kirche ist, der den ersten Stein hätte werfen können? Dann sind wir ja eine Sünderversammlung hier. Lieben Freunde, da stand bloß noch die Frau mit Jesus. Jesus hat sie vom Gericht gerettet, das sie verdient hat. Und dann sagt er, gehe hin und sündige nicht mehr. So er spricht, so geschieht's. So er gebeut, so steht's da. Sehen Sie, Jesus hat diese Frau plötzlich herausgeholt. Er hat sie gerettet vom Gericht und ihren neuen Weg gezeigt. Und das tut Jesus noch heute. Und sie brauchen alle diesen Heiland. Und ich habe keine andere Botschaft als, sie brauchen Jesus. Er ist am Kreuz gestorben. Da sehen Sie doch im Geist, wie er da am Kreuz hängt, mit der Dornenkrone und den durchbohrten Händen. Da bezahlt er für unsere schmutzigen Sünden. Hier ist Vergebung der Sünden für alle. Was unterm Kreuz bekannt wird, wird weggetan in Ewigkeit. Und er ist auferstanden und wo er einkehrt, bekommt man ein neues Herz. Und jetzt kommt mein letzter Teil. Wir brauchen Jesus. Darf ich nochmal wiederholen? Erstens, was eine Familie sein sollte. Zweitens, der Fall. Drittens, die Not. Viertens, was will Gott? Verhalten Sie es ein bisschen. Und letztens, wir brauchen Jesus. Ich verstehe nicht, wie ein junger Mensch sein Leben führen will und fertig werden will ohne den Erlöser. Ich verstehe nicht, wie Menschen eine Ehe riskieren wollen, wie Menschen sich Kinder schenken lassen, ohne den Heiland in ihrer Familie zu haben. Das ist ja auch danach. Haus für Haus. Wo man hintippt, ist brüchig. Wenn Sie Jesus, den auferstandenen Heiland, in Ihr Haus nehmen, dann bekommen Sie eine erlöste Familie. Das gibt es. Erlöste Familien. Bei denen Jesus regiert. Als Kind habe ich ein Lied gelernt, das hieß so, O Selighaus, wo man dich aufgenommen, du wahrer Seelenfreund, Herr Jesus Christ, wo unter allen Gästen der kommen, du der Gefeiertste und Liebste bist. Sehen Sie, eine Ehe kann doch nur klappen, wenn die beiden Vertrauen zueinander haben, blindes Vertrauen. Und ich kann nur zu einem Menschen Vertrauen haben, von dem ich weiß, der wandelt vor Gott. Der steht vor Gott. So kann eine Ehe leben. Wenn eins vom anderen weiß, ich brauche nicht misstrauisch zu sein, nicht eifersüchtig, sondern ich weiß, du stehst vor Gott. Jetzt können wir einander vertrauen. Und so stehen Sie, Jesus macht uns zu Kindern Gottes. Das ist herrlich, wenn Eheleute in solchem Vertrauen als Kinder Gottes leben können. Und wo Jesus einkehrt, da darf man auch um Liebe beten. Na, wir alten Eheleute wollen ruhig mal zugeben, die Liebe wird manchmal ganz klein, auf Sparflamme. Man hat sich geärgert aneinander, es gibt so Alltag. Und dann darf man einfach sagen, Herr Jesus, schenk mir Liebe zu meiner Frau. Ich glaube, dass meine Frau jeden Tag beten muss, hilf mir, dass ich den Kerl lieben kann. Dann tut sie's. Verstehen Sie? Da darf ich einfach drum bitten und dann schenkt er mir Liebe. Ich muss Ihnen noch mal eine Geschichte erzählen, die habe ich tausendmal erzählt. Und die hat mein Leben mitbestimmt. Als ich noch ein kleiner Junge war, durfte ich mit zu einer Hochzeit von einem Onkel Hans in Stuttgart, im Herzog Christoph. Das war meine älteste Schwester und ich. Und das war interessant, man fuhr mit Kutschen, da gab es noch keine Autos in die Kirche. Und das schöne, dieser schöne Festsaal mit der langen Tafel. Wir beiden saßen ganz am Ende. Und da war sogar eine Tischkarte, so eine Speisekarte auf jedem Platz, was alles gab. So Französisch, das verstanden wir gar nicht. Aber das Letzte verstanden wir, da stand Eisbombe. Und da haben wir uns furchtbar auf die Eisbombe gefreut. Aber die Eisbombe, die kam und kam nicht. Denn immer wieder stand so ein Onkel im Frack auf und hielt eine Tischrede. In meiner Familie gibt's viel gescheite Leute und die können Tischreden halten und die machten davon Gebrauch. Und sehen Sie, eine dieser Tischreden, ich war ein kleiner Kerl, ist mir unvergesslich. Da sagte der Onkel, so, er wollte einen guten Scherz machen, man erzählt sich, im Himmel ständen zwei Stühle. Die wären bestimmt für das Ehepaar, die es keine Sekunde bereut hätten, dass sie geheiratet hätten. Keine Sekunde. Und dann fuhr er fort, und diese Stühle sind bis zu dieser Stunde leer. Soweit war gekommen, da rief mein Vater, der da oben saß, da saß meine Mutter, quer über den Tisch, die ganze Gesellschaft erschrak, Mutter, die Stühle kriegen wir! Und ich saß unten, ein kleiner Kerl, so ganz verstand ich's noch nicht. Aber es ging, das vergesse ich nicht, in dem Augenblick ein Strom von Glück durch mein Herz, dass in meiner Familie die Eltern sich so lieb haben. Das empfand ich. Nicht diese Unterbrechung, die Stühle kriegen wir. Ich habe es später richtig begriffen, dass mein Elternhaus ein Haus war, in dem Jesus war. Und es darum eine erlöste Familie war. Und sehen Sie, ich bin mit 17 Jahren ins Feld gekommen, als Soldat in den Krieg. Und da stellte sich raus, man kann das Christentum nicht vererben. Ich verlor alles. Ich wurde ein gottloser Kerl. Und wenn mein Heiland mich nicht rausgezogen hätte, stände ich heute nicht hier. Aber mitten in der größten Gottlosigkeit habe ich immer denken müssen am schönsten war es doch bei uns zu Hause. Die größten Feste, da dachte ich, oh wie tausendmal schöner war es bei uns zu Hause. Und wenn ich nach Hause in Urlaub kam, innerlich fern von Gott, dann umfing mich auf einmal das Glück und die Liebe und ich dachte, ach, wie schön ist es bei uns. Erst wie ich mich dann bekehrte zu dem Erlöser, man muss sich mal bekehren zu ihm, begriff ich, dass es erlöste Ehen und erlöste Familien gibt, da wo Jesus hinkommt. Das sind Realitäten, Wirklichkeiten und nicht leere Ideen.